Also Leute, der Stream kackt übelst ab. Vodafone ist mega am Abscheißen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Oh, ich bin... Warum bin ich denn so laut? WTF? Was hat Windows denn da wieder umgestellt? Alter, wartet mal. Was macht Windows denn da wieder für Dinger? Hä? 89? 89 ist doch okay. Warum ist das auf einmal so laut? Warum ist das so laut? Ich habe doch überhaupt nichts umgestellt. WTF. Hä? Windows, was soll das Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? So, jetzt besser. Also ich weiß nicht, was da wieder... Windows, mit Windows schief läuft. Aber wie dem auch sei. Ja. Okay, Leute, also. Ich gehe davon aus, ich muss mal kurz die Uncharted-Musik ein bisschen leiser machen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht ordentlich gucken können. Ich habe auf 1 Mbit runtergestellt. 1 Mbit läuft halbwegs. 1 Mbit läuft halbwegs. Wir probieren jetzt mal aus, ob mehr auch funktioniert, ne? Da müssen wir gucken, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, ich hatte gerade 86-97% Verlust, was Frames angeht. Das heißt, es ist unstreambar gewesen. Und das geht mir mega auf den Sack, ey. Dass Vodafone so ein unzuverlässiger Drecksladen ist, was das anbelangt. Wozu brauche ich eine hohe Maximalbandbreite, wenn es absolut unverlässlicher Dünnschiss ist? So, ich gucke jetzt mal nebenbei, was bei der Telekom bei mir gibt in der Nähe. So, ich versuche jetzt mal hochzustellen, weil wir brauchen, also dass wir den Stream uns angucken können. Na? Mit einem Mbit kommen wir nicht weit. Ein Mbit ist halt, RIP. Wir brauchen mindestens 4 Mbit. Wir brauchen mindestens 4 Mbit. Gucken wir mal, ob das hält, ob das geht. Ich finde es immer merkwürdig, dass es immer instant, nachdem ich Vodafone flame, auf einmal wieder geht. Wobei, wir wollen jetzt ja mal nicht, wie sagt man so schön, den Tag vor dem Abend, den Abend vor dem Tag, was auch immer. Wir wollen es jetzt mal nicht heraufbeschwören, ja. Nicht hier Commentators Curse, dass es jetzt gleich wieder abkackt. Okay, schauen wir mal. Gut, dann gehen wir mal auf die normalen. Dann gehen wir mal auf die normalen 4900 hoch, ob das wieder funktioniert. Ups, ich weiß nicht, ob ich die schreiben könnte. So. Jetzt scheint's halbwegs zu gehen. Ich habe jetzt den Twitch-Server in Uruguay ausgewählt. Mit dem scheint's jetzt zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, wo Uruguay liegt. Wo liegt Uruguay? In Südamerika. Ja, ich weiß, der Twitch-Chat ist geografisch besser als ich. Ja. So, Leute, ich hole mir jetzt noch kurz was zu trinken und dann geht's los. Dauert nur noch 10 Minuten. Ich gehe mal jetzt mal schnell was zu trinken holen. Und dann gucken wir uns noch mal kurz die Xbox-Specs an. So. Aber anscheinend funktioniert es jetzt. Ja, gucken wir dann. Okay. Schauen wir mal, wie viele Videos ich jetzt gespammt habe auf Twitch. mit ich bin on und off und on und off gegangen. Gar keine? Nee, Pass Broadcast. Eins, zwei. Ach du Scheiße. Ah, komm, geht doch. Geht doch. Drei Stück nur. Ja, zum Thema Homeoffice muss ich gleich was sagen. Ich hol mal schnell was zu trinken, dann bin ich gleich wieder da. Ups. So, okay, jetzt habe ich was zu trinken am Start. Jetzt können wir noch kurz bevor der Stream losgeht. Wie gesagt, 8 Minuten geht's los. Stats lasse ich mal auf, das brauchen wir auf jeden Fall gleich nochmal, um zu gucken, ob es ruckelt. Wir können uns nochmal schnell die Xbox. Ach, du Scheiße, wie heißt das Ding jetzt? Xbox X Series X One Xbox, was auch immer. Wir können uns mal kurz die Specs von der letzten Xbox angucken. Weil die haben ja am Montag das Ganze vorgestellt. So nicht so lange her. Nur mal, dass wir so ungefähr nachher einschätzen können, wie das Ganze sich verhält mit der PS4. So, Lautstärke passt auch. Sehr schön. Hast du das Bullshit-Bingo vorbereitet? Nee. Ich habe es vor 15 Minuten den Stream versucht anzumachen und Vodafone ist wieder abgeschissen. Und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich wollte eigentlich gerade die Kündigung schon abschicken. Oh, immer dieser gleiche Geschwätze von Vodafone auf Twitter. Hallo, das schauen wir uns gerne an. Schick uns dazu bitte eine DM mit Kundendaten. Die können einfach zweimal hochscrollen, da haben sie meine Kundendaten. Ich habe denen meinen Kundendaten schon so oft geschickt. Kackladen, Alter. Aber es liegt ja bestimmt an der WLAN-SSID, die ich doppelt vergeben habe, ne? Das schauen wir uns gerne an, Pepega, ja. Die Support-Leute können ja nichts für. Ja. Die Support-Leute, das muss ich auch immer ausnehmen. Die kriegen es immer ab, aber die können ja überhaupt nichts dafür. Also, schauen wir mal. Was ist in der aktuellen Xbox? So, was ich im Kopf, bevor ich jetzt mal nachgucke, was ich im Kopf habe, ist 16 GB RAM, eine Grafikkarte, die ungefähr auf dem Niveau von der 1080 Ti ist, so über Daumen gepeilt, ungefähr. Ich glaube 12 Kerne und eine NVMe SSD. Gucken wir mal, ob das Ganze stimmt, was ich so im Kopf habe hier. Also, was haben wir denn? Microsoft, bla bla bla, enthüllt, blablabla, AMD, ja, das wissen wir. Also, die CPU besteht aus 8 Ryzen, also Zen 2 Rechenkern. Spielentwickler können sich entscheiden, ob sie die Kerne mit Multithreading verwenden wollen und dann 2,6 GHz oder ob sie Multithreading deaktivieren wollen und 3,8 GHz. Okay, das finde ich eigentlich erst einmal ganz spannend. Je nachdem, was es für Games sind, warum nicht? Ja, gut. dass die CPU in der aktuellen Xbox für den Arsch ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die CPU in der aktuellen PlayStation, also ich rede von der Release-Variante der beiden Konsolen, auch. Das Interessanteste, was letzte Preis? Oh, da bin ich mal gespannt heute. Genau, es gibt eine neue CPU, eine neue GPU von AMD, die quasi versucht, bei Nvidia ein bisschen so mit Raytracing aufzuschließen. Das habe ich im Vorfeld schon gesehen. Und das Ganze ist ungefähr auf einem Niveau von, wo steht's denn hier irgendwie? Hier, auf circa 12 Tage. Das ist ungefähr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf dem Niveau von ungefähr einer 1080 Ti. Also ziemlich gut. Wo wird die PS6 vorgestellt? Auf dem PlayStation Blog oder auf dem PlayStation YouTube Channel? Das geht in 4 Minuten los. Wir müssen mal gucken, wenn es in 4 Minuten losgeht, ob wir das nicht am besten mit dem VLC aufmachen. Weil dann haben wir diesen ganzen nervigen YouTube-Kram drumherum nicht. Jetzt müssen wir da gucken, wenn es losgeht. Also, was haben sie noch in der Xbox drin? Also, wie gesagt, ungefähr eine Grafikkarte auf dem Niveau von der 1080. Den YouTube-Chat, ja, das ist das Schlimmste da dran. Wir können auch kein Fullscreen machen. Ungefähr auf dem Niveau von der 1080 Ti. Was sagen eigentlich die Stats bis jetzt? Gut. Eine hübschere Version von Minecraft und Gears of War mit Raytracing, das ist klar. Ja, die reiten Gears of War und Minecraft so lange, bis es echt auseinanderfällt. Das finde ich ist eine gute Sache, dass Xbox One Spiele ohne Anpassung auf der Xbox One X laufen. Zeigst du es denn live? Na klar, ich warte, bis es losgeht. Ich meine, wir können uns auch noch 3 Minuten das PlayStation 5 Logo angucken. Da gucken wir uns lieber erstmal an, was Microsoft so zu bieten hat. Dass die Spiele auf der aktuellen Generation problemlos laufen werden, da bin ich von ausgegangen. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass Sony da mitzieht. Bei Microsoft war ich mir nahezu sicher, bei Sony weiß man nie. Sony baut in der Regel immer gute Hardware, aber die Software ist ein bisschen verkackt. Und gut, über das Dashboard von der Xbox One jetzt mal schweigen. Ja, das war jetzt auch sehr verkackt. Das heißt, die ganze Backwards-Compatibility wird wahrscheinlich da auch nochmal richtig zum Tragen kommen. Dann gibt es 16GB RAM. Das ist im Vergleich zur letzten Konsolengeneration jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr, aber wozu? Ich meine, mein aktueller Desktop, der hat auch, 16GB RAM voll ausgelastet. Wisst ihr, warum mein RAM voll ausgelastet ist? Weil ich gerade auf dem zweiten Account OpenStreetMaps für ganz Europa extrahieren lasse. Ja, 20GB RAM ist, man muss es ja auch nicht total übertreiben. Genau, und es gibt jetzt eine 1TB NVMe SSD. Der Clou, bla bla bla, sonst was. Was ich interessant finde, ist, dass die irgendwo hier geschrieben haben, dass es eine proprietäre Microsoft-Schnittstelle ist. Also man braucht Custom NVMe SSDs. Mit normalen NVMe SSDs ist da nichts. Oh, in 60 Sekunden geht's los, Leute. Was hast du vor mit OSM? Wie gesagt, ich programmiere gerade mit einem Kollegen zusammen eine Anwendung für die unter anderem Routen berechnet für Installateure. Und wir haben es aktuell teilweise mit Google gemacht. Also weil die Google Places API eigentlich was zumindest Autocomplete und Auto-Vervollständigung und Sachen finden besser ist als alles andere. Aber das Routing würde ich ungern über Google machen, weil das ist einfach zu teuer. Ich habe jetzt nur beim Testen der Anwendung, habe ich schon, glaube ich, 12 Dollar Google-Guthaben ausgegeben. Und nur mit einem Autocomplete-Dialog zum Testen mit lokal installiertem Routing, also ohne Google. Also, das wird zu teuer. Zumal das Routing ja nur ein Teil davon ist und das eigentlich für die Generroute, die generierte Route nicht wirklich so im Detail brauchen, wie das Google gut kann. Wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach nur sagen, in welcher Reihenfolge sie wohin fahren müssen. Gar nicht die Route selbst. Was kostet es bei Google? Musst du einfach mal Google Places und Google Routing API gucken. Es geht, weil man kriegt bei Google $200 im Monat Guthaben. Also es ist gar nicht so teuer, aber das kann relativ, also es ist relativ günstig bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber sobald man über die Gratis-Requests und Gratis-Guthaben kommt, wird das ziemlich schnell ziemlich teuer. Deswegen würde ich es lieber mal mit OpenStreetMaps gerne selbst machen. Vielleicht machen wir das auch im Stream mal demnächst. So, gleich geht's los, Leute. We'll begin shortly. Wir machen mal die Uncharted-Musik aus. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich Uncharted 85 oder so. Machen noch einen Amazing Counter. Ach, komm, heute nicht. Wir trinken jetzt alle mal eine Runde hier. Excellent. Ah, yes. Oh! Das ist die Standard-YouTube. Das ist der Standard-YouTube-Countdown. Das ist ja Noob-Style, dass die den Standard-YouTube-Countdown verwenden. Ich dachte, die haben einen Customized. Gucken wir mal, ob es hier funktioniert. VLC. Ah, yes. Excellent. Da gucken wir es lieber im VLC, oder? Leute. Oh. Oh. Warte. Was ist das für eine Verzögerung im VLC? Wollt ihr mich rollen, oder was, Leute? Was ist das für eine Verzögerung? Da gucken wir es lieber bei YouTube. Anka, guck mir das lieber über YouTube, bevor das... Also in 30 Sekunden Verzögerung will ich mir jetzt eigentlich nicht geben. Dann machen wir YouTube einfach auf Fullscreen, Gutes. Richtige Pepega-Livestream hier. Warum im VLC? Weil im VLC, finde ich, die Bildqualität ein Ticken besser ist und der nervige YouTube-Chat einem nicht auf den Keks geht. Und die Video-Wiedergabe etwas smoother ist, wenn's bisschen, falls sie mit mehr als 30 Frames übertragen. Okay, Leute. Auf geht's. Konnte man sich auf YouTube irgendwie die Stats anzeigen lassen, ob ich die Bandbreite noch ein bisschen höher machen kann? Playback Speed, Autoplay. Gab's bei YouTube nicht hier? Stats for Nerds, genau. Oh, es geht los, Leute. Wo ist es? Wo sind die Embed? Ich sehe es nicht. Egal, Fullscreen. Auf geht's, Leute.
Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5, and who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado,
oops,
over to you, Mark.
Thank you, Jim. There will be lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5.
Können Sie sich mal entscheiden, wie laut Sie sein wollen?
I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's
Ich habe das Gefühl, er macht sonst ASMR Videos.
Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache as it was initially difficult to develop.
Excellent voice.
So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around three principles. The first of these is listening to the developers, which
Moment.
Is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game.
By the PS3?
We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter.
Aber der PS4.
Can do to make life easier for the
ich kann sagen, bei der PS3 hat keiner auf die Entwickler gehört.
We will do. So, About once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over
100 people,
something like 24 publishers and developers. And it is incredibly hard.
Ja, er hat sich bewegt. Die leben. Das sind echte Leute.
By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I called this time to triangle. Here's what I had for those three consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to zero, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge, for each feature, what value it adds, and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy.
Der kann uns viel erzählen, wenn ein Tag lang ist.
A specific feature set that
results. Das werden wir dann mal sehen, wie lange die Entwickler wirklich brauchen, bis sie sich eingearbeitet haben.
It's also very important for us, as the hardware team, to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past two decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers.
Ja, die PS4 war bei Release nicht
gut. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio, and in particular 3D audio, isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set
us on that
path. So here again are the three principles, the first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation.
Das hätte man in der letzten schon machen müssen. Ganz ehrlich, dass die PS4 und die letzte Xbox keine SSD hatten, war schon fail.
It's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible.
Blu-ray.
At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive. And a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly
not very likely, die sequentielle Übertragungsrate ist jetzt nicht so da.
100 megabytes a second, depending on where the data is located.
Das da ist das Spannende.
Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within the
Okay, wir wissen, SSD sind langsam. Das ist uns auch so schon öfters bewusst geworden.
My rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking and only 1/3 of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a hard drive. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times.
Guckt euch das erste Titanfall an mit 50 gigabyte Sound.
Differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? If we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? Now, SSDs are completely different from hard drives.
Nein.
They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a
second
SSD,
access time is auch auf einer SSD, nicht instant.
Locations in that second, pretty much at speed.
Ach so, ich habe den Chat ja noch drinne.
Warte
mal, ich mache den Chat.
So, memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about 1/4 of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 times faster. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just fades down while loading.
Warum machen sie so einen riesen Tamtam um eine SSD? SSDs gibt es seit 10 Jahren.
Reload, you're immediately back in the action after you die.
Vielleicht keine NVMe-SSDs, aber SSDs?
As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down.
What?
Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create.
What?
I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory. Which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds like we did for Haven City when we were making Jack 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second. If you figure that it takes 1/2 a second to turn, that's 4 gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right for now.
Wir haben verstanden, dass eine SSD schneller ist als eine Platte. Ja, das ist so.
Another strategy for increasing effective read speed is to make big sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed, there's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive.
Ja, das optische Medien sacken, da sind wir uns einig.
And finally, many of you have noticed that after a patch download, a PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit.
Oh, SSD is for buy.
Memory can be used much more efficiently. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use.
Microsoft packt die SSD einfach in Azure. Da brauchen wir alle keine SSD mehr.
So system memory has to
be cloud beste
data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means
NVMe Schubser garantiert. Wenn was von 5 GB die Sekunde erzählt,
to be potentially used. On PlayStation 5 though, the SSD is very close to being like more RAM.
Typically, gleiche wie in der Xbox.
You need a piece of data. You can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. So, back to the dream of the SSD. Here's the
Oh, die sind doch noch nicht fertig mit SSD.
Boot the game in a second. No load screens. Design freedom, meaning no twisty passages or long corridors. More game on the disk and more game on the SSD. And finally, those patch installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot.
Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl hingeklatscht. Das hängt ganz von dem Entwickler ab, von dem Spiel ab, von was es für ein Spiel ist.
Pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in. And then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, that last part, moving the data, meaning copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware,
guck mal.
Namely a custom flash controller
wie die Xbox.
And a number of custom units in our game.
Genau das gleiche in Microsoft.
The flash controller in the SSD was designed jetzt, for smooth and bottleneck.
Jetzt fehlt bloß noch,
also with games in mind.
Jetzt fehlt bloß noch, dass man keine normalen SSDs reinbauen kann.
Priority is very important. You can imagine
man braucht extra Sony SSDs. Irgendwie sowas kommt jetzt.
A few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot and has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to the actual flash dies that supply the storage. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. 8 channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we have achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough?
Nö.
It's tempting to add more, but flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility.
Ich meine, ihr könnt noch eine Festplatte reinbauen.
Cost effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. We examined the specific games that they were playing.
Wenn ein Spiel 50G ist,
a week or a month, and whether that set of games would fit properly on the SSD. We were able to establish that the friction caused by reinstalled or redownloads would be quite low. And so we locked in on that 825 gigabyte size.
Ich meine, es ist okay.
Preparing multiple strategies so that those who want
900G aufgerundet. Es ist okay. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber ich meine, SSD-Speicher ist teuer. Okay, 800.
And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to IO.
Dürfte mehr sein, aber es ist okay. Es ist echt, Leute, es ist okay. Der Kram ist auch schweineteuer.
Zlib as its compression format. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like Zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big.
Von den Leuten, die Stream gucken, hat von Zlib oder Zlib wahrscheinlich 1% was gehört. Außerdem verwendet kaum noch einer GZIP oder ZIP allgemein.
Using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the IO unit. One capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom IO unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck.
Wie viele Cores genau sind, habe ich noch nicht gecheckt. IO
coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They are there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD.
Acht.
The other is responsible for memory mapping,
weiß
which
nicht.
I know doesn't sound like anything related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things.
A gentler way.
The coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your.
Dann ist ja gut, dass du uns das jetzt 20 Minuten erzählt hast, wenn es noch nicht mal Entwickler interessieren muss.
It happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever we put in the console. Now, the kind of storage.
Oh fuck, es ist immer noch nicht fertig mit SSD.
If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your
das ist gut. Das finde ich gut, dass man das kombinieren kann. Das finde ich gut.
Storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. These are internal drives that you can get on the open market and install
okay.
in a bay in the PlayStation 5. As for which ones we support and when, I'll get to that in a moment.
Okay, anscheinend sind es keine vendor-locked-in SSDs über Microsoft.
So they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features I was talking about. Here's the catch, though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use.
Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass sie eine schnelle SSD drin haben. Ich finde das gut, dass eine schnelle SSD drin ist. Aber ob man sich bei einem Hardware-Reveal-Video jetzt 25 Minuten an der SSD aufgeilen muss.
The IO-Unit has to arbitrate the extra priorities, rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive. And some M2 drives have giant heat sinks.
Stimmt.
In fact, some of them even have their own fans.
Das machen ja mittlerweile Hersteller
gerne.
Right now
we're getting M2 drive samples and benchmarks.
Ich brauche RGB M2 SSDs.
When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. It would be great if that happened by launch, but it's likely to be a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive until you hear from us. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities.
Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin steckt. Ich meine, es wird AMD sein. Aber was genau?
Capabilities result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. Now, backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without blindsiding
Okay, backward compatibility.
We made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them.
Das
the GPU supports ray tracing, but you
das
don't have to use ray tracing.
Auf jeden Fall
the GPU
ein Ding sein bei denen.
But you can release your first game on
es wäre wirklich bitter, würden PS4 Games nicht standardmäßig gleich drauflaufen. Es würde mich wundern, sollte es nicht so sein. Es ist ja auch diesmal kein Problem. Die Plattform, die Architektur drunter ist mehr oder weniger das gleiche als vorher.
RDNA2-Technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded. In producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into.
Soll ich den Typ lauter stellen?
This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance. And CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the
Natürlich
same for
nicht.
CPUs. For one thing, they've been getting much larger.
Also ein Flop ist ein Moment. Das ist ja mehr oder weniger eine Einheit. Das sind Kleid-Komma-Operationen pro Sekunde. Das ist selbstverständlich das gleiche bei beiden. Aber es kann natürlich die Architektur unten drunter effektiver sein.
GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s. But that's of course extremely.
Nee, wozu braucht ihr nicht? Das ist die gleiche Architektur unten drunter. Ihr müsst eigentlich fast gar nichts machen.
New console's custom chips, meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility mode.
Klar, das
One advantage of this strategy is that
also
once
es hätte mich eher, ich wäre eher enttäuscht gewesen, sollte das nicht so sein.
Not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years.
Das mit PlayStation 3 und PlayStation 2 kann man überhaupt nicht vergleichen. Die PS5 und die PS4 sind beide stinknormale x86 Kisten.
Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title by title basis. Results are excellent, though. We recently
excellent.
Took a look at the top 100 PlayStation
Exquisite
4 titles
results.
Ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. With regards to new features, as I said, our strategy was to try to break new ground, but at the same time not to require use of the new GPU capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles Vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not
huge
possible
graphics.
To do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways.
Big brain.
Simple usage could be performance optimizations, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize
oh, jetzt wird's advanced, Leute.
And apply as it's being rendered.
High IQ warning.
Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects.
Von Grafikkarten programmieren habe ich keinen Plan. Ich weiß gerade mal der Unterschied zwischen einem Vertex-Shader und einem Pixel-Shader. Oh, jetzt wird jetzt RTX on, Leute.
Called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, first you build what is called an acceleration structure. It's data in RAM that contains all of your geometry. There's a specific set of formats you can use. There
BVH acceleration structure. Jetzt alles klar.
Program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check a ray against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic heavy code.
Das heißt 720p mit 20 FPS oder was?
Will run just fine on PlayStation 5. But it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than a million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing,
Provokateur, danke schön. 3 Monate, huge sub.
Global illumination. Having said that, Adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU.
Ihr könntet uns wer was zeigen. Wie wär's damit?
And what frequency do we run it at? This is a balancing act.
Wie wär's, wenn die uns einfach zeigen, wie geil es aussieht, anstatt zu sagen, dass es geil aussieht? Das wäre doch mal Pock, oder?
In general, I like running the GPU at higher frequency. Let me show you why.
Ich meine, das ist PowerPoint. Wir haben nicht noch nicht mal eine Animation gesehen.
This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously.
Mahatma Gandhi, 7 Monate, dankeschön.
If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually, the performance is noticeably different because teraflops is defined as the computational capability of the vector ALU. That's just one part of the GPU. There are a lot
jetzt,
of
jetzt aber hier big the hype train.
And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully
and in my home country, Baden-Württemberg, we say we are all sitting in one boat.
When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly, we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU
nein, das hat der Oettinger gesagt. Das ist nicht, ich wohne nicht in Baden, ich wohne in Hessen. Das hat unser Oberpro-Digitalkommissar gesagt.
Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutiae of what's being displayed and how. It's
ich meine, es wäre cool, wenn ihr uns was zeigen würdet, ja?
Less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum.
Wisst ihr, was ich komisch finde? Vorher hatten die manche Sachen ultra detailliert und jetzt haben sie bei Power Consumption so ein komisches Diagramm. Weil wenn du, mal angenommen, du hast hier einen Racing-Game, halt grafisch entsprechend der Generation mit vielen Frames pro Sekunde und hier hast du irgendwie ein Adventure oder sonst was.
PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. We built a GPU with 36 CUs. Mind you, our RDNA 2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So if we compare transistor counts, 36 oh, RDNA 2
kommt auch noch mit transistor CUs counts,
equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU.
Ey, so, das wäre mir sogar als Entwickler wurscht, wie viele Transistoren da drin sind.
Which is to say, we continuously run the GPU and CPU in boost mode. We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency.
RDNA 2 ist die Grafikkartenarchitektur von AMD, wenn ich nicht ganz verkehrt liege. Und RDNA 2 ist halt die neue.
Essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to.
Wisst ihr, was jetzt der richtig geile Plot-Twist wäre? Der krasseste Plot-Twist wäre, wenn die sagen würden, am Ende der Präsentation, und diese ganze Präsentation wurde auf der PS4 in Echtzeit geraytraced und gestreamt. So nach dem Motto, diese Präsentation gab es gar nicht. Dann würde es nämlich auch Sinn ergeben, dass da nichts passiert.
PS5. So rather than look at the actual temperature of the silicon die,
we look at the activities that the GPU and CPU are performing
and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's smart shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 GHz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 GHz so that we can
get the on-chip logic operates properly. Ich habe keinen Schimmer, wovon spricht.
36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 GHz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5.
Und der Anteil der Leute, die sich zumindest ein bisschen mit Hardware und Programmieren und Geschichten auskennen, haben wir relativ viele im Chat. Also wir sind jetzt verhältnismäßig ein Chat mit relativ geringem Loop-Anteil, aber ich habe echt keinen Plan.
To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction.
Wollte er uns jetzt erklären, dass den Takt der CPU anpassen, je nachdem wie ausgelastet das Ganze ist oder wie oder was?
The final of our three principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics.
Pass auf, jetzt kommt gleich, läuft mit Java.
A game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sounds.
Die Zuschauer sind echt, die bewegen sich.
And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality.
Okay.
And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality.
Das bringt den COD auch nichts mehr, wenn man die Fußschritte überhaupt nicht mehr hört.
The feeling that you're actually
Vollkorn Mischbrot, Stufe 1. Dankeschön für den Sub.
It's something we thought we could perfectly achieve. But the idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around.
Oh, das ist jetzt nicht mehr Raytracing, das ist Raindropping.
And you'd begin to have this feeling. This feeling of real presence inside the virtual world of the game.
This has the capacity to affect your appreciation of the game, just rain like tracing.
Music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, old school. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations.
Dead Space.
Back
wow,
in the day,
good.
If you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling.
Waffle 1436, danke schön für die 8 Monate. Und Jan Golon auch, Twitch Prime, danke schön.
With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there. And you turn.
Also für so Games wie Dead Space ist es mit Sicherheit sehr nice.
How do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking, based on what direction the sound is coming from. Sound
ja, und deswegen gibt es auch keinen echten 3D-Sound mit Kopfhörern.
Destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach the ear canal.
Aber simulierter 3D-Sound ist in der Regel eigentlich gut genug.
Each direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and head shape also impact the sound in a similar fashion. The way that the sound changes, based on direction and frequency, can be encoded in a table called the head-related transfer.
Wisst ihr was? Ich glaube, die machen das nur so technisch aufgebläht, diese Präsentation, weil sie eigentlich nichts zu zeigen haben.
The direction, front, back, left, right, and the color gives the degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique.
Außerdem hört das menschliche Ohr nicht mehr als 25 FPS.
In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure NHRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals and then sit the subject down.
Der sieht nicht so glücklich aus, wenn ich ehrlich bin.
We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over 1,000 locations. Using an HRTF when rendering audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sample. Unfortunately, the processing
okay, wenn es ihr Dings Developer-Konferenz-Talk ist, dann verstehe ich das sogar. Das würde sogar Sinn ergeben. Dass die dann so viel Zeugs erzählen.
This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design.
Dann habe ich nichts gesagt.
A hardware unit for 3D.
Das ergibt sogar Sinn.
Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech.
Tempest.
The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPU.
Oh fuck, wir haben es geschafft.
Remember when I said that they were
Sound kommt jetzt über die Grafikkarte, Leute.
So, the Tempest engine has no caches, just like an SPU.
Wir haben es geschafft.
Data access is via
Endlich.
DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos supports. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine remains
Konsolenleute hocken im Wohnzimmer
now, 3D audio
vorm Fernseher
is a major academic
mit
research
built in speaker.
It's safe to say that no one in the world has all of the answers.
Keine audio engine der Welt rettet dir.
Has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities. The sound
Train
source
durch.
Might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources. But alternatively, ambisonics can be used for 3D audio.
Jetzt geht's ab,
ambisonics being somewhat like the spherical
Ist das Corona?
Used in computer graphics. And finally, there's audio devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with six or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process.
Ich hab Hunger.
Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears.
Kopfhörer sind eh das Beste zum Spielen. Geht man keinem auf den Sack.
For TV
es geht einem selber keiner auf den Keks.
We're in the process
oh je, Fernsehlautsprecher.
The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made
Die meisten Fernsehlautsprecher sind so schlecht.
Even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because the left ear can hear the right speaker and vice versa. We have a basic implementation of virtual surround sound up and running. We're now looking at increasing the size of that sweet spot, which is to say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger, and we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see
ich meine, man
we
kann da bestimmt,
virtual surround sound to
man kann
a
da
similar
bestimmt
level,
einiges machen.
After which we'll start in on setups with more speakers, such
ja,
as
okay,
six-channel.
Das natürlich dann die Premium-Variante.
It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4-style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones and wow, I could feel a difference. 3D audio has that
Ich sage jetzt mal so, wie das kommen wird. Wenn die Spiele rauskommen, wird kein Mensch in die Sound in die Soundeinstellung gehen, was und da irgendwas rumstellen.
So, a big advancement, but
Könnt ihr euch noch
I entered the Matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained
Könnt ihr euch noch bei der Switch-Präsentation daran erinnern, wie sie gezeigt haben, mit den Eiswürfeln im Controller? Das interessiert halt auch kein Mensch mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, das ist halt da und macht die Spiele ein bisschen reicher an vielleicht Audio. Quellen, Sounds, sonst was. Aber da wird sich keiner mal im Nachhinein großartig mit beschäftigen.
You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people.
Übrigens, nur mal zur Erklärung für euch, was eine HRTF ist. Das ist eine head-related transfer function.
Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF.
Maybe you'll play an audio. Wenn es bei euch nicht funktioniert, liegt das eben an eurem Ohr. We'll be
subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you the best. This is a journey we'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping
that it's
completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing,
the capabilities of the SSD,
or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today.
Ich sag doch, das ist fertig. Ja. Okay. In Anbetracht der Tatsache, dass das wohl der Talk ist, den sie auf einer Entwicklerkonferenz halten wollen, verstehe ich den Detailgrad und verstehe ich, wie die Präsentation aufgebaut ist, an wen es gerichtet ist. Okay, ja, leuchtet ein. Ob jetzt das die meisten Leute, die hier eingeschaltet haben und vor allem halt auch im offiziellen Stream, ob es jetzt das war, was die Leute hören wollten, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Also mal zusammengefasst, weil ich jetzt so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wir kriegen eine 825 GB NVMe SSD, die wahnsinnig ultra krass hyper schnell ist, weil sie halt von Sony so gemacht ist, die halt ganz super, super geil ist, wo man sich 25 Minuten drüber ausgelassen hat. Ich glaube, wir kriegen 10 oder 12 CPU-Kerne, so genau habe ich das ehrlich gesagt jetzt nicht gecheckt. Hat das jemand von euch kapiert, ob es jetzt 10 oder 12 Kerne waren? Chat sagt 12. Na gut, wenn der Chat das sagt. 8 Kerne? Ja, was nu? Acht war die PS4. Ich dachte, es könnten auch 8 sein. Der hat am Anfang ziemlich gewechselt zwischen PS4 und PS5. Also 8, okay. Gut, dann sind es wahrscheinlich 8 Kerne. Das Ganze kann irgendwie dynamisch takten mit GPU und CPU. Also sprich, wenn man, so wie ich das jetzt kapiert habe, ja, das war teilweise schon ziemlicher High-IQ-Talk. Wenn du quasi ein bisschen mehr, wenn du ein Spiel hast, was eher CPU-lastig ist, dann kriegst du ein bisschen mehr Wumms auf der CPU. Und wenn du ein Spiel hast, was eher GPU-lastig ist, dann kriegst du ein bisschen mehr Wumms auf der GPU. Irgendwie so, in der Richtung. Das synkt sich dann irgendwie passend. Was ich mich gefragt habe die ganze Zeit ist, wo er drüber erzählt hat, was das quasi unter der Haube für eine krasse Magic abfackelt, sowohl beim I.O. als auch bei irgendwelchen Kompressionsgeschichten oder bei Takt von CPU und Grafikkarte. Was ich mich da aus Entwicklersicht gefragt habe ist, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie abstrakt das Ganze gemacht ist, also sprich, inwieweit man da überhaupt Einfluss drauf hat, ob man das wirklich will als Entwickler, dass so viel Magic unter der Haube passiert, wo man wenig Einfluss drauf hat. Ich bin zu wenig Spieleentwickler dafür, um das ordentlich einschätzen zu können. Ob man das haben will, so viel Magic unten drunter, Low-Level-mäßig. Oder ob man sich einfach drauf verlassen können will, ey, das braucht immer genau so und so viele Ticks, beziehungsweise so und so viele CPU-Cycles, so und so viele sonst was. Oder es braucht so und so lang. Ich weiß nicht, ob man das haben will. Dann haben wir, glaube ich, 16 GB RAM. Und wir haben Raytracing und Rain Tracing. Also was als GPU-Architektur gibt's das allerneueste von AMD mit Raytracing und die Grafikkarte macht neuerdings auch Sound. Specs stehen schon auf Techradar. Was Techradar? Guck mal. Play, Stay. Wo? Ja. Oh nein, nicht Disney Plus. Wo? Guck, ob wir richtig aufgepasst haben. Okay. Ja. Ah, hier, guck mal da. Ein Link, sehr schön. Also, was haben wir denn hier? 8 Kerne? Was? Achso, das ist so ein komischer Vergleich. Wartet mal, wir machen das jetzt einfach mal so. New Image. Und dann haben wir hier Huge Big Brain Windows Funktion. So. 8 Kerne. Das ist die PS5. Gut. Architekturmäßig, kernemäßig, mehr oder weniger das gleiche. Standardmäßig wohl ein bisschen höher getaktet. Das macht es jetzt aber echt nicht fett. Der Unterschied, würde ich mal sagen. Ob 3,5 oder 3,8, ich meine. Die Musik bringt Drama, ja klar. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Ein bisschen vielleicht. So, dann haben wir die GPU von der PlayStation 5. Da ist die von der Xbox Series X. Ein bisschen besser, okay. Oh, was heißt ein bisschen? Die ist eine ganze Ecke besser. Die ist eine ganze Ecke besser. RAM ist mehr oder weniger das gleiche, nur dass es ein bisschen schneller angebunden ist auf der Xbox. Ja. SSD haben wir, eine 825G SSD. Und was haben wir bei der Xbox? 1 TB. Gut. Die SSD ist wahrscheinlich ein Ticken stärker. Also die reine Geschwindigkeit von der SSD ist wohl ein bisschen schneller oder eine ganze Ecke schneller. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich fett macht. Das ist so eine theoretische Geschichte. SSD-Bandbreite beziehungsweise mein Zugriffszeiten ist ja eh das Ausschlaggebende. Ob es die Bandbreite beim Übertragen von der SSD jetzt so fett ausmacht, weiß ich nicht. Am Ende wird es drauf rauslaufen. Weniger, was wir jetzt hier auf dem Bild sehen, sondern nach wie vor, was für Spiele erscheinen. Da wird es am Ende drauf rauslaufen. Und von den Specs her sind die Dinger trotzdem relativ nah beieinander. Also großartige Unterschiede in den Specs gibt's nicht. Mal da ein bisschen schneller, mal da ein bisschen schneller. Aber ansonsten... Ansonsten gibt's dazu eigentlich bloß zu sagen, immer noch Beste. Nichtsdestotrotz, eine Sache kann ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, es ist deutlich besser als die letzte Konsolengeneration. Also ich meine jetzt nicht zur Zeit heute, sondern zum Zeitpunkt vom Release. Die letzte Konsolengeneration war der Witz, als sie rausgekommen ist. Deswegen haben sie auch diesen Zwischenschritt gemacht mit PlayStation Pro und Xbox. Ich lasse es jetzt sein, Xbox-Namen auszusprechen, weil Xbox-Namen sind mittlerweile für mich nicht mehr sinnvoll im Kopf zu merken, was jetzt was ist. Mit welcher Grafikkarte kann man das am PC vergleichen? Ich habe mal vor einer Weile geguckt, das müsste ungefähr eine 1080 Ti sein. Oder eine 2080, die ja ungefähr so sein dürfte wie eine 1080 Ti. So im Dreh wie eine 1080 Ti. Also ziemlich gut. Und es ist im Vergleich zur letzten Konsolengeneration viel besser. Also ich meine jetzt zum Release der Konsolengeneration, weil als die PS4 und die Xbox One rausgekommen sind, war das halt hardwaremäßig echt der Witz. Vor allem auch in Anbetracht der letzten Generation davor. Überlegt euch mal, wie krass eine PS3 und eine Xbox 360 zu Release gewesen sind. Gerade die Xbox 360 zu Release. Bei der PS3 haben sie noch ein bisschen länger gebraucht, bis sie dahinter gekommen sind. Aber gerade die 360 zu Release war der Wahnsinn. Das sieht man auch daran, wie gut in Anführungsstrichen heute immer noch Xbox 360 Spiele aussehen. So, und die letzte Konsolengeneration war halt ziemlich schwach, was da drinne war zu Release. Und jetzt ist mal wieder ein bisschen ordentliche Power drinne. Also, das, was wir hier haben, ist bestimmt besser, als was der normale 0815-User so in seinem PC drinne stecken hat. Ich würde das mal ansiedeln so... Über Mittelklasse oder Mittelklasse bis obere, also obere, vielleicht obere Mittelklasse vom oder Mittelklasse bis obere Mittelklasse bei einem PC. Also ich meine, das ist kein High-End-PC und das ist auch kein oder eher obere Mittelklasse. Das ist jetzt kein Wahnsinns, was hatten sie da letztens auf YouTube, was haben wir uns das Video angeguckt, da mit irgendwie, SLI 2080 Ti, Bar, sonst was, die von MIFCOM da, dieses Ding. Das ist jetzt kein Ultra-High-End, sonst was PC für 10.000 Euro. Aber es ist ordentlich. Ja, es ist nicht so ein mickriges Ding wie die letzte Konsolengeneration. Ich würde sagen, das ist so ein obere Mittelklasse-PC. Obere Mittelklasse-PC ist für mich sowas. Mittelklasse-PCs sind so, keine Ahnung, 500, 600 Euro. Und das würde ich mal sagen, ist so im Bereich, was ist denn das? Das ist irgendwie ein aktueller Ryzen 3700 oder irgendwie sowas. Ich bin ja bei Desktop-Hardware immer nicht so auf dem aktuellen Stand, außer wenn ich mir einen PC kaufen will. Und dann im Verkleben mit einer 1080. Das dürfte ein bisschen langsamer sein, wie mein PC, den ich allerdings schon vor 3 Jahren oder so gekauft habe. Mein aktueller PC ist ja der hier. Äh. Der da. Also mein aktueller Rechner ist ja hat einen 8700K mit 6 Kernen, da sind die natürlich deutlich besser. Und eine 1080 Ti drin, 16 GB RAM und halt auch eine SSD und sonst was. Also ich würde sagen, das ist ungefähr auf dem Niveau, vielleicht ein Ticken schlechter wie mein aktueller Rechner. Und mein aktueller Rechner kann so ziemlich alles abspielen auf hohen Qualis und auch mit viel FPS, was es so gibt. Also hardwaremäßig ist das besser, als was 90% der Leute wahrscheinlich bei sich daheim stehen haben. Dementsprechend bin ich mal auch gespannt, was der ganze Spaß kosten wird. Weiß nicht, ob es einen Preis von der Xbox schon gab. Haben die sich schon geäußert, was das kosten wird? Die neue Xbox? Anscheinend nicht. Ich finde den Namen von der neuen Xbox immer noch kacke. Hä, warum? Jetzt wirklich mal ernst gemeinte Frage. Warum haben sie das Ding nicht Xbox Scarlett genannt? Das war so ein schöner, griffiger Name. Und jetzt heißt das Ding Xbox Series X. Okay, was der Kram kosten wird, weiß man wohl noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass beides relativ ähnlich sein wird, was es kostet. Ich meine, wenn man sich die Hardware anguckt, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund dafür, warum das eine irgendwie 200 Euro mehr kosten sollte als das andere oder so. Das ist alles mehr oder weniger ähnlich. Eine RTX 280 sollte ein bisschen weniger als das hier haben. Eine 1080 Ti ist ein Ticken schneller als eine RTX 2080. Also ja, die hat ein bisschen mehr als eine 2080. Ungefähr so viel wie eine 1080 Ti. Das ist aber alles so mehr oder weniger im gleichen Rahmen. Alles in allem kann ich sagen, bin ich deutlich zufriedener mit dem, was sie jetzt gezeigt haben, beziehungsweise was jetzt in den Konsolen drin ist, als bei der letzten Konsolengeneration. Bei der letzten Konsolengeneration war ich echt komplett enttäuscht von dem, was reingebaut wurde. Und hardwaremäßig ist das schon ordentlich. Deswegen, gerade deswegen bin ich gespannt drauf, was der Spaß kosten wird. Ich sag's euch jetzt mal, ich hab's ja schon im Stream letztens mal gesagt, ich werde mir die aktuelle Konsolengeneration nicht zu Release kaufen. Ich war so enttäuscht von der letzten. Ich habe hier immer noch den Controller liegen. Release Edition, oder was steht hier drauf? Sag mal. Day One Edition hier. Xbox One, Day One Edition. Und ich hatte es vielleicht in 7 Jahren, 2013, Day One Edition, ich hatte es vielleicht 5 Stunden an insgesamt oder so. Hat sich null gelohnt. Die ganzen Geschichten, wo sie jetzt hier teilweise ankommen mit, haben sie nicht im Vorfeld sogar was von 8K-Support oder so gefaselt? Also auch diese ganze Geschichte mit 4K und 120 FPS und solchen Gedöns. Nur weil ein Ausgang einer Konsole diese Formate wiedergeben kann, heißt es noch lange nicht, dass Spiele auch, oder sagen wir, dass die Mehrheit der Spiele in dieser Auflösung mit diesen Frameraten laufen würde. Also mich würde es wirklich wundern, sollten die meisten Spiele mit 4K at 60 FPS konstant gut laufen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen. Und man darf nicht vergessen, das haben sie bei den letzten Konsolen schon erzählt und bei den letzten Konsolen waren es am Ende 900p oder 848p oder sonst was in der Richtung. Das Ding kann 4K at 60 FPS, aber die Spiele am Ende, ich habe da so meine Zweifel. Das wird wahrscheinlich so ein Kompromiss sein, dass die einen ordentlichen Hardware-Upscaler drin haben und dass die Spiele halt intern dann vielleicht mit irgendwas irgendwas über irgendeiner dynamischen Auflösung gerendert werden. Das ist ja immer verbreiteter. Also sprich, dass die Spiele dass die Spiele selbst gar nicht mehr in fester Auflösung an sich laufen, sondern dass die Spiele selbst eben dynamische Auflösung haben, dass das dann irgendwas rendert zwischen 1080p und 4K oder zwischen 2K und 4K oder was auch immer und das ordentlich upscaled wird, sodass dann halt am Ende für 4K immer rauskommen. Aber das ist ja auch nichts Neues. Abgescaled werden die Dinger schon, seit es 4K-Panels gibt, weil ich meine, das Panel hat nun mal 4K und du willst ja nicht nur ein Viertel vom Bildschirm voll haben. Und mit den 120 FPS bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das so viele benutzen werden. Weil gerade jemand im Chat schreibt, Shooter eher mit 120 FPS. Es wäre cool, aber, und das ist der große Knackpunkt dabei, ich behaupte mal, dass man es mit dem Controller nicht so sehr spürt, den Unterschied von 60 und 120. Weil wo du den Unterschied spürst, ist eben bei schnellen Bewegungen. Also ich meine jetzt nicht schnell reagieren, sondern bei schnellen Drehungen und sowas, ja. Also wenn jetzt irgendwie einer von links nach rechts ziehen will, so, und in der Zeit, wo du quasi von links nach rechts dann deine Kamera bewegst im Spiel, wie viel Details du da noch wahrnimmst. Und das hast du halt mit 120 FPS ist natürlich deutlich mehr als mit 60. Allerdings ist halt die Frage, ob du diese Drehung und dieses Movement und diese ganzen Geschichten mit dem Controller machst, dann überhaupt wahrnimmst und ob die Spiele nicht eh wieder vollgekleistert sind mit hässlichem Motion Blur. Das war nämlich auch so eine Pest bei vielen Konsolenspielen, dass die Motion Blur hatten, teilweise Motion Blur, was man nicht abschalten kann. Und wenn die mit ekligem Motion Blur anfangen, dann bringen dir die 120 FPS zu 60 FPS in der Drehung eh nicht viel. Also ich gehe davon aus, dass 1080p at 60 FPS jetzt endlich mal auch auf der Konsole konstant die Tagesordnung sein wird. Da gehe ich schon von aus. Alles darüber würde ich mal als Bonus ansehen. Als Bonus, der technisch natürlich möglich ist, aber ganz entscheidend von den Entwicklern abhängt, dem Game abhängt, der Zeit für die Entwicklung abhängt, wie viel Content sie in das Game packen, in welcher Art und Weise, was das für ein Game ist, auf welcher Technik das Ganze basiert, ob das ein Singleplayer ist, ein Multiplayer-Spiel, ein Shooter, ein Racing, ein Adventure, ein sonst was. Das hängt von so vielen Faktoren ab, aber ich denke mal 1080p at 60 FPS sollten wir schon konstant sehen, was ich auch erstmal okay finde. Damit kann man, da warte ich ja seit Jahren drauf, dass das schon mal auf den Konsolen ankommt. Ich hatte die Hoffnung eigentlich schon bei der letzten Konsolengeneration. Allerdings war die hardwaremäßig so schlecht, dass das halt nicht funktioniert hat. Und selbst auf der aktuellen PS4 Pro und der Xbox One Xbox Pro, wie auch immer das Ding genau hieß, selbst da hast du ja durchaus nicht konstante 60 FPS. Wenn man sich da Analysen anguckt, du bist deutlich besser als, also viel, viel besser als bei der ursprünglichen Xbox One, aber du bist jetzt nicht bei konstanten FPS. Du, was weiß ich, wenn in kritischen Szenen die alte Xbox One irgendwie 45 FPS hatte, dann hast du halt 55 mit der Xbox One Pro. Aber so wirklich die konstanten 60 ohne Drops, glaube ich, sehen wir erst bei der Generation. Wieso war eigentlich die PS4 und die Xbox One so schlecht? Das frage ich mich auch. Nachdem die PS3 und die Xbox 360 so gut waren zu Release, glaube ich, dass beide Hersteller sich zu sehr darauf ausgeruht haben und gedacht haben, die Leute fressen das eh schon, was man ihnen hinschmeißt. So nach dem Motto, die alte Konsolengeneration ist jetzt so alt, die freuen sich über alles, was Neues rauskommt. Und die war ja auch, also die PS4 ist ja rein von Verkaufszahlen und Sachen, ist die ja ziemlich erfolgreich. Das ist ja nicht so, dass das der Konsole an sich großartig geschadet hätte, dass die hardwaremäßig so schlecht war. Die hat sich ja trotzdem gut verkauft. Und die Spiele auf der PS4 verkaufen sich auch. Also es ist ja nicht so, dass Sony das jetzt irgendwie voll verkackt hätte oder so. Microsoft hat halt den Fokus komplett falsch gelegt. Erinnert ihr euch noch an die Xbox One-Präsentation, wo sie irgendwas mit Football gezeigt haben? Football und Fernsehprogramm-Guide und Football-Overlay, Football-Sport-Overlays? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Wo alle, wo die restliche Welt vor dieser Präsentation gesessen hat und sich gedacht hat, das ist jetzt schon ziemlich Kokona, so, was uns da gezeigt wird. Und im Endeffekt hat ja die Xbox, ich weiß gar nicht, ob die Xbox One X noch einen TV-Eingang hat. Hat jemand eine Xbox One Pro? Hat die noch einen TV-Eingang? Also meine Day One Edition hat noch einen TV-Eingang. Und ich habe es bis heute nicht einmal verwendet. Da hat sich Microsoft verrannt. Das war ja auch die Zeit, wo der, wie hieß er, Phil ist der Aktuelle. Phil Spencer ist der Aktuelle. Wo der sich dann vom Acker machen musste, wo dann der Phil Spencer an den Start gekommen ist bei Microsoft. Ich muss euch ehrlich sagen, die Sony-Seite habe ich beim Release nicht so wirklich verfolgt. Aber ich glaube, gerade Sony hat sich ein bisschen zu sehr darauf ausgeruht, was sie bei der alten Generation hatten und eben auf ihren Exklusivtitel. Und man sieht ja, die Errechnung ist letztendlich aufgegangen. Ich halte den Zwischenschritt, den sie gemacht haben, mit der Xbox, mit der PS4 Pro und der Xbox One X für verkehrt, rein aus Konsolensicht, finde ich das kein guter Schachzug, weil Konsolen bisher immer im Endeffekt sowohl für Entwickler als auch eben gerade für Käufer garantiert haben, eine Konsolengeneration ist was, das kaufst du dir und dann kannst du das für dich optimale spielen. Ja, also sprich, es gibt, bei Konsolen gab es nie diese Geschichte mit, ja, aber ich habe eine bessere PlayStation. Du hast, das Spiel sah überall gleich schlecht oder gleich gut aus. Und das war eines der großen Vorteile, die eben Konsolen gerade bei Multiplayer-Spielen auch haben. Und das gibt's jetzt ja nicht mehr. Also ich glaube, das war keine gute Idee. Jetzt ist es ja nämlich so, bei mir hat das dazu geführt, dass ich mir, und ihr kennt mich, ich sag jetzt, ich werde mir die neue Konsolengeneration nicht kaufen. Aber wahrscheinlich kaufe ich sie mir dann trotzdem, ihr kennt mich ja, aber ja. Ich werde sie mir erstmal nicht kaufen. Und für mich war auch diese Geschichte mit PS4 Pro und Xbox X Pro so ein Punkt, warum ich noch weniger auf der Konsolengeneration gespielt habe. Weil ich mir gedacht habe, weißt du was? Scheiß drauf, bevor ich mir jetzt noch eine neue Konsole kaufe, dass ich den Kram in besserer Quali spielen kann, spiele ich es halt auf dem PC oder wenn es wirklich Exklusivspiele sind, die ich unbedingt haben wollte, warte ich auf den PC-Release. Manche sagen, komm mal nie auf den PC raus. Dann lass ich es halt bleiben. Ja, so sieht's aus, Leute. Fazit von euch. Wie hat euch die Sony-Präsentation gefallen? Ich persönlich fand sie halt für die breite Masse zu Resident Sleeper. Für die halt normalerweise solche Präsentationen im Internet gucken. Für Leute, die technisch interessiert sind, vielleicht auch für Spieleentwickler, die sich Gedanken drüber machen, ob sie nicht die Plattform supporten wollen, können, wie auch immer, war die sicherlich nicht schlecht. Besser als das reine Marketinggelaber, was sie sonst hatten. Und am Schluss kann ich eigentlich nur noch mal sagen, ich bin gespannt, was der Kram kostet. Und ob die Stonks jetzt hochgehen. Der Typ am Anfang, ne? Den hätten sie sich sparen können. Der hat eine Minute Intro gehabt. Der Ansager am Anfang. Leute, ich hoffe, euch hat der Stream trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Präsentation von Sony war, die sich die meisten erhofft haben. Ich fand es technisch ganz interessant. Ich denke, man hätte sich jetzt nicht 25 Minuten an der SSD aufhalten müssen. Was ich cool fände, und gerade bei einer Entwicklerkonferenz, wenn er uns mal ein paar Sachen gezeigt hätte. Das fände ich cool. Ich meine, es ist schön und gut, wenn man erzählt bekommt, dass man jetzt in der Grafikkarte einen simulierten Sound hat oder dass man irgendwie speziell Raytracing-Units hat, die sonstige tolle Dinger machen, aber man hat ja nichts gesehen. Noch nicht mal einen Screenshot, nix. Das war im Endeffekt eine PowerPoint-Präsentation. Also ein bisschen was hätte man schon zeigen können. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Stream trotzdem gefallen. Wir machen den Schluss. Ich habe Hunger, ich muss was essen. 3D-Sound kam, ich rede ja auch nicht unbedingt von 3D-Sound. Das war jetzt vielleicht blöd, dass ich gesagt habe, sie haben sich über Sound unterhalten. Mir geht es hauptsächlich auch um irgendwelche grafischen Geschichten, die sie gezeigt haben. Und gerade wenn es eine Entwicklerkonferenz ist, hätte man ohne Probleme auch mal ein paar, nicht unbedingt Spielszenen zeigen können, sondern vielleicht entweder irgendwelche Benchmarks oder halt Vergleiche zu, okay, das ist unsere SSD und das ist so eine normale SSD, die man kaufen kann, was auch immer, irgendwas, ja. Ich meine, Entwickler sind ja im Endeffekt auch Leute, die gerne mal was Handfestes sehen, dass man sich einfach, dass das einfach auch ein bisschen besser greifbar ist. Ja, gucken wir mal. Also mal gespannt, was rauskommt. Wir sehen uns demnächst. Bis dann, macht's gut. See you.